Auf der Pro-Passivhaus-Mitgliederversammlung ist natürlich auch Roland Matzig, der bisher der erste Vorstand war. Du bist ja quasi heute freiwillig abgetreten. Ne? Du hast gesagt, Bühne frei für die Jüngeren oder für eine neue Generation. Passivhaus-Vorstand zu sein, ist nicht immer leicht. Das merke ich, wenn ich Interviews mit dir habe oder zum Thema Passivhaus, gibt es immer gleich böse Kommentare. Ne? Ich habe heute Morgen zum Beispiel auch gepostet, jeder, den ich kenne, also ich habe nicht geschrieben, den ich kenne, sondern ich habe geschrieben, jeder, der in einem Passivhaus wohnt, der ist begeistert. Und da kam gleich ein Kommentar, das stimmt so nicht. Dann habe ich es korrigiert, den stimmt jeder, den ich kenne. Vermutlich kennst du auch viele Begeisterte, aber kennst du auch Leute, die unzufrieden sind?
Also vielleicht mal ganz kurz zurück. Ja, ich habe das jetzt 10 Jahre gemacht, als ich erster Vorstand des Vereins Pro Passivhaus war. Warum bin ich das überhaupt geworden? Wir haben vor 10 Jahren eine Gründungsveranstaltung gemacht und haben gesagt, zum Thema Passivhaus gibt es eine sehr wichtige gibt es einen sehr wichtigen Club, das ist das Passivhaus-Institut. Und die machen auch eine geniale Arbeit. Aber manche Themen sind dort vielleicht nicht so ideal verankert. Und eins der identifizierten Themen war die Öffentlichkeitsarbeit. Da wird Öffentlichkeitsarbeit gemacht, auch heute noch. Aber wir dachten, dass wir das vielleicht ein bisschen unterstützen können, ein bisschen besser machen, ein bisschen intensiver. Das war unsere Motivation. Und warum? Weil ich persönlich zum Beispiel vorher ja schon Passivhäuser geplant und gebaut habe und auch die Zufriedenheit der Nutzer erlebt habe, aber eben auch gesehen habe, dieses Thema zu verbreiten ist sehr aufwendig, sehr mühsam, sehr erklärungsbedürftig, es gibt viele Vorurteile und so weiter. Und interessanterweise, heute 10 Jahre später, sehen wir eine völlig veränderte Landschaft, aber was wir auch sehen, diese Vorurteile sind nach wie vor lebendig. Das, was du jetzt eben gerade beschrieben hast als Reaktion aus den sozialen Medien, ist ein Klassiker. Ja? Also Vorurteile, die überhaupt nicht überprüft werden, die irgendwo hergenommen werden, damit man auch zu diesem Thema was sagen kann oder darf oder schreiben, scheinen nicht ausrottbar. Obwohl alle Beteiligten aus der Szene, alle Leute, die sich aus unterschiedlichsten Motivationen um das Thema Passivhaus bemühen, immer wieder zum gleichen Resultat kommen. Wenn du heute ein Passivhaus baust oder wenn du irgendwann mal ein Passivhaus baust, dann hast du den höchsten Baustandard, den du erreichen kannst, die höchste Bauqualität. Du hast du wirst immer zufriedene Nutzer haben. Es gibt keine Nachteile und trotzdem halten sich die Vorurteile.
Um aber den Kritiker ein bisschen zu unterstützen, in der Theorie stimmt das sicherlich, was du sagst, ne? Aber es muss halt auch alles perfekt geplant und gebaut werden. Und es gibt tatsächlich sicherlich auch Bauschäden in Passivhäuser, weil falsch geplant oder falsch gebaut worden ist. Und vielleicht liegt es daran, wenn jemand in einem Passivhaus wohnt und der hat jetzt dann irgendwie die Lüftungsanlage funktioniert nicht oder irgendwas ging schief. In dem Fall, in einem Kommentar von Facebook hieß es, die Person kennt Menschen, die sagen, im Sommer ist es einfach immer noch viel zu warm und im Winter wird es nicht richtig warm. Das heißt, das ist ein Planungsfehler, oder?
Das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich den Einzelfall nicht kenne. Aber selbstverständlich gibt es auch beim Passivhaus die gleichen Bauschadensrisiken wie beim normalen Bauen. Weil Passivhaus heißt ja nicht, das Bauen an sich ist neu erfunden worden. Passivhaus setzt energetische Grenzen. Ersetzt Maßstäbe für die Behaglichkeit, für die Innenluftqualität und führt somit, wenn es richtig ausgeführt, geplant und ausgeführt ist, zu einem hohen Baustandard. Heißt aber nicht, dass wir den Markt der Anbieter im Griff haben. Wenn du einen schlechten Maurer hast, dann wirst du eine schlechte Mauer bekommen. Wenn du einen schlechten Fensterbauer hast, wirst du ein schlechtes Fenster bekommen. Das hat mit dem Passivhaus-Gedanken nichts zu tun. Richtig ist, um ein funktionierendes Passivhaus zu planen und bauen, muss man planerisch sehr viel mehr Mühe investieren und muss man auch auf der Bauseite, also Bauleitung und Bauausführung, sehr viel mehr Mühe investieren. Aber wenn ich mir anschaue, wie die Baupreise insgesamt sind, wie viel Geld wir eigentlich bezahlen müssen, ob pro Kubikmeter, Quadratmeter, wie immer wir das rechnen, um heute ein Haus, eine Wohnung entstehen zu lassen, dann glaube ich, ist es auch ein berechtigter Anspruch desjenigen, der zahlt, also des Bauherrn, dass er für dieses viele Geld auch wirklich High-End-Produkte erwarten darf und sich nicht damit abfinden muss, weil er sagt, ja, ich habe zwar einen Haufen Geld bezahlt, aber ich habe nur drittklassische Handwerker da gehabt und ich habe einen unmotivierten Architekten da gehabt und deswegen habe ich halt auch irgendwie so ein halbwegs funktionierendes Produkt. Nein, die Kosten sind so hoch, dass die Erwartungshaltung zu Recht auch hoch ist und eine hohe Erwartungshaltung kann nur mit einer hohen Bauqualität beantwortet werden und die ist eben garantiert, wenn man ein Passivhaus plant und baut.
Genau, weil du sagst ja, Passivhaus ist ein bisschen strenger in den Richtlinien, man muss auch nachweisen, dass man Passivhaus baut. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sicher gehen möchte, eigentlich denke ich immer, Passivhaus heißt ja energieeffizient, ne? Die Luftdichtung wird richtig gut geplant, es ist eine gute Dämmung, es ist eigentlich simpel. Trotzdem wird es ja nicht, eigentlich könnte das ja bei jedem Haus umgesetzt werden, zumindest, dass es gut gebaut wird. Aber bei Passivhaus ist sozusagen, dann sind noch mehr Bedingungen, das wird durch den Blower-Door-Test, müssen Sie den N50-Wert einrechnen. Heißt es, wenn ich sagen möchte, ich möchte garantiert ein gutes Haus, dann mache ich einen Passivhaus-Standard daraus, einfach weil die Kontrollinstanzen strenger sind?
Das wäre ein guter Rat. Es wäre wirklich jedem Bauträger, Bauschaffenden, Auftraggeber, also Bauherren und so, wirklich ein guter Rat, wenn er sagen würde, alleine schon um die Qualität, die ich einfach haben möchte, setze ich diese Kriterien jetzt mal an. Ob ich die Kennwerte erreiche, wäre dann gar nicht so wichtig. Aber diese zwei Themen, Luftdichtheit und Wärmebrückenfreiheit, die sich so einfach daher sagen lassen, die aber in letzter Konsequenz auf der Baustelle eben eine sehr hohe planerische Qualität erfordern und eben auch Ausführungsqualität erfordern, aber auch ein sehr gutes Produkt erzeugen, nämlich ein Haus, das eben keine Wärmebrücken hat oder sehr, sehr, sehr stark reduzierte und eine ordentliche Luftdichtheit hat. Und das sind ja schon die zwei Schlüssel zu der energieeffizienten Bauweise schlechthin und zu der fehlerfreien, zu der mangelfreien Bauweise schlechthin. Also das kann man wirklich nur jedem anraten, diesen Anspruch zu formulieren. Die Unkenntnis über diese Bauweise führt dazu, dass sie nicht formuliert werden. Leider haben wir ja auch politisch da ein sehr, sehr problematisches Umfeld. Ja. Da wird immer noch die NF gehypt, also die Energieeinsparverordnung wird als Standard noch immer auch als zukunftsfähiger Standard angesehen und dort ist eben sind die zwei Themen nicht verankert, zumindest nicht in ausreichendem Maß. Da gibt es keinen Nachweis einer Wärmebrückenfreiheit, da gibt es nur einen sehr, sehr reduzierten Anspruch bezüglich der Luftdichtheit. Und damit immer wieder auch diese Risiken von Bauschäden und damit eben auch diesen Eindruck, der da entsteht, naja, wer baut, begeht ein Risiko. Ja? Also würde man sich das in einem anderen Bereich jemals erlauben, würde man ein Auto kaufen und sagen, naja, ein Auto, ob es fahrtüchtig ist, das wissen wir jetzt nicht mehr, kaufen es mal und probieren es dann aus. Ja? Würde kein Mensch machen. Da hat jeder den Anspruch, da muss alles bis hin zum, was weiß ich, Einparkassistenten funktionieren und wenn nicht, dann gebe ich zurück und habe eine Garantie. Beim Haus ist die Grundhaltung, am Ende bin ich froh, dass ich ein Haus gekriegt habe, dass ich noch bezahlen konnte und wenn mich der Bauträger noch so beschissen hat oder die Bauunternehmen, dann frage ich noch einen Juristen, der sagt dann, nee, lass mal sein, weil in 5 Jahren eine Sicherheit haben wir nicht, in 5 Jahren hast du dann ein Urteil, mit dem wirst du auch nicht zufrieden sein. Sei froh, dass du überhaupt ein Haus bekommen hast. Das ist ja eine Haltung, die ist ja völlig verquer.
Wobei, das ist schon jetzt radikal gesagt, weil ich kenne jetzt eher so auch so Sachen, wo jeder möchte, die meisten Menschen wollen ja ein Haus, das funktioniert. Die meisten Menschen gehen ja davon aus, wenn sie einen Kredit von teilweise so 500.000, 1 Million aufnehmen, dann wollen sie ja ein tolles, gesundes, gutes Haus und dann plötzlich passiert es dann, dass es nicht, dass die Wohnluft blöd ist, dass es schimmelt und das ist ja nicht so, dass der Bauherr oder die Baufamilie sagt, hey, ich gehe ein Risiko ein, sondern das passiert irgendwie.
Ja, das passiert irgendwie, aber warum passiert es eben? Weil die Ansprüche im Grunde nicht präzise formuliert werden. Beim Passivhaus werden sie präzise formuliert. Das Thema Wärmebrückenfreiheit, ich habe es gerade genannt, und Luftdichtheit ist exakt ausformuliert. Da gibt es kein Deuteln wie bei der NF, wo man sagt, naja, das könnte man so und vielleicht auch so und ein bisschen weniger geht auch, sondern das ist auf sehr hohem Niveau formuliert und insofern natürlich auch einklagbar. Also wenn ich etwas formuliert habe, dann kann ich auch tatsächlich im Sinne der Gewährleistung sagen, haben wir das jetzt erreicht? Habe ich eine Luftdichtheit von kleiner 0,6 erreicht? Ich überprüfe sie, habe ich sie nicht erreicht? Habe ich einen Mangel, den ich beweisen kann? Bei einem NF-Gebäude kann ich überhaupt nichts beweisen, was die Luftdichtheit angeht. Und dann daraus folgenden Schimmel in Zusammenhang zu bringen, ist dann so umständlich, so kompliziert und so risikobehaftet, dass es keiner verfolgt. Also am Anfang haben die Leute schon den Wunsch, ein mangelfreies, ein qualitätsvolles Gebäude zu erhalten, aber sie werden durch die Umstände, die da entstehen, wenn keine präzise Formulierung da ist, zermürbt, ja, über die Zeit auch zermürbt und gehen dann mit einem Haus aus dem Rennen, ja, das man vielleicht besser hätte bauen können.
Das ist ja Luftdichtung und Schimmel genannt. Und das Lustige ist ja, ich habe vorher mit ein paar Leuten gesprochen, da ging es darum, na, was ist das Tolle am Passivhaus? So, es gibt keinen Schimmel. Ne? Und das Witzige ist ja, wenn es richtig gebaut ist, tatsächlich durch die Lüftungsanlage gibt es keinen Schimmel. Aber in der Allgemeinbevölkerung, wenn man da Luftdichtheit sagt oder Passivhaus, denken die als erstes an Schimmel. Da, ne, es gibt ja das Passivhaus-Institut, es gibt euch als Pro-Passivhaus. Müsst ihr da nicht irgendwie mehr aufklären, müsst ihr mehr machen oder vielleicht anders kommunizieren? Weil ihr kommuniziert ja ganz so mit so harten Fakten, ne? Mit so viel Wärme spart ihr und das ist gut und die Luftungsanlage und das ist sehr, sehr technisch. Und ihr appelliert ja nicht so an dieses Wohlgefühl, an dieses, hey, baut doch ein Passivhaus und ihr müsst weniger Staub wischen. Es ist, was weiß ich, es schimmelt nicht. Wieso konzentriert ihr euch so auf die Fakten?
Also vielleicht erstmal Schritt zurück, ja, zu diesem Thema Schimmel. Diese landläufige Meinung hat ja einen Grund. Wenn ich das Gebäude hermetisch abregle, dann habe ich ein Risiko, nämlich die Feuchtigkeit, die abgelüftet werden müsste, bleibt dann drin. Und diese Feuchtigkeit entwickelt dann unter Umständen mit dem entsprechenden Nährboden eben ein Schimmelrisiko oder ein Schimmel an sich ist ja da. So, wir machen ja aber beim Passivhaus machen wir ja genau das Gegenteil. Wir lüften ja geregelt mit einer Lüftungsanlage. Um diese Lüftungsanlage energieeffizient und überhaupt effizient funktionieren zu machen, brauchen wir eine Luftdichtheit, also dass die Qualität des Baustandards, eine luftdichte Hülle zu, die Grundlage ist, um es anschließend geregelt lüften zu können. Und mit der geregelten Lüftung dann auch noch Energie zu sparen über die Wärmerückgewinnung, ist natürlich das sensationelle Clou. Aber erstmal das, was einem so entgegenbrandet, ja, Luftdichtheit führt ja zu Schimmel. Ja, wenn ich nur luftdicht mache, habe ich ein Schimmelrisiko, keine Frage. Wenn ich jetzt das kombiniere, wie es beim Passivhaus ist, mit einer Wärmebrückenfreiheit, dann ist das Schimmelrisiko natürlich extrem klein, schon deshalb, weil eben keine kühlen Flächen mehr da sind, keine Wärmebrücke mehr da sind, um das Schimmelwachstum zu beschleunigen.
Weil bei Luftdichtheit muss ich da natürlich jetzt widersprechen, wenn man sagt, so, es ist ja viele, die sagen so, wir bauen nicht so ganz dicht, dann schimmelt es nicht. Aber wenn man so nur ein bisschen, ne, Luftdichtung reinbaut und so ein bisschen da ein Loch lässt und da ein Loch lässt, geht ja die Feuchtigkeit unkontrolliert rein und raus. Und dann ist ja die Gefahr für das Gebäude, für die Konstruktion ja noch viel größer. Also so nicht luftdicht zu bauen ist für mich, finde ich, gar keine Option.
Genau, eigentlich ist es gar keine Option. Und interessanterweise haben wir genau diese nicht vorhandene Option als gesetzliche Grundlage in der NF verankert. In der NF wird zur Luftdichtheit im Grunde keine Aussage gemacht und wenn man diese Aussage dann hinterfragt, dann reden wir über eine Luftdichtheit, die gar keine ist. Also da gibt es einen Wert, der heißt 3,0, ja? 3,0-fache Luftwechsel. Das heißt, die Konstruktion ist nicht luftdicht und damit extrem schadensriskant. Trotzdem ist es der gesetzliche Standard, also das ist schon sehr widersprüchlich. Aber zu dem anderen Argument noch, warum immer mit harten Fakten argumentiert wird. Wir von Pro Passivhaus haben vor 2 Jahren mit der Strategie 2020 begonnen und haben beschlossen, dass wir nicht mehr über die harten Fakten vordergründig berichten. Natürlich werden wir die weiter beherzigen, aber in der Kommunikationsstruktur haben wir uns schon umgestellt und haben gesagt, nein, wir müssen über die weichen Fakten berichten, wir müssen über das Wohlfühlen reden, wir müssen über die lichtdurchfluteten Räume reden und so weiter. Zumindest auch oder vielleicht sogar wirklich schwerpunktmäßig, weil natürlich kann man mit Fakten mehr so den Ingenieurgeist erreichen und beruhigen oder begeistern, aber den weniger faktenlastigen, zahlenlastigen Menschen, davon gibt es ja sehr viele, kann man damit natürlich nicht erreichen. Und es wäre schade, wenn man die weichen Faktoren, die sanften Argumente nicht auch nutzt, denn es zu unterlassen oder zu vermeiden, jemanden vom Passivhaus zu begeistern, ist wirklich einen Fehler zu begehen. Weil wir wissen ja um die Qualität des Passivhauses. Es ist ja nicht irgendetwas, wo wir sagen, naja, das müssen wir jetzt verkaufen, solange es geht. Und wenn es dann nicht mehr geht, dann machen wir was anderes. Nein, wir machen das jetzt. Ich mache es ein Leben lang. es gibt Jahrzehnte von Erfahrungen, Hunderte und Tausende von Beweisen, von gebauten Beweisen, dass Parsifhaus das Bauen der Zukunft darstellt und das Bauen der Gegenwart sein sollte und eben politisch nicht die Unterstützung erfahren hat, die man sich wünschen würde. Aber man macht ja nichts Schlechtes, wenn man die Leute darüber aufklärt. Und wenn man aufklären möchte, muss man natürlich die ganze Bandbreite der sprachlichen und marketingtechnischen Werkzeuge nutzen.
Und ihr habt jetzt auch so entschieden, es gibt eine Pro-Passivhaus-Förderung, eine Förderung pro Passivhaus sozusagen. Man bekommt 500 Euro, das ist eher ein symbolischer Wert, wenn man bedenkt, was ein Haus kostet. Damit wollt ihr quasi auch zeigen, hey, wenn ihr Passivhaus macht, wir unterstützen euch ein bisschen und ihr wollt auch damit ein bisschen Richtung KfW gehen, damit KfW auch mehr auf Passivhaus-Standard aufmerksam wird. Ist das korrekt?
Genau. Also zum einen muss man wissen, das Passivhaus wird ja genauso gefördert wie alle Effizienzhausstufen auch. Also es ist nicht so, dass wenn jemand ein Passivhaus baut, dass er sich dann gegen die Förderung aus den Effizienzhausstufen, sprich KfW-Förderungen, entschließt, sondern er kann ja die maximale Förderung des Effizienzhauses ohnehin für sich in Anspruch nehmen. Leider wird das nicht so kommuniziert. Früher war das so, bei der KfW gab es die Effizienzhausstufe 55 und 40, wo jeweils auch / Passivhaus im Förderprogramm so drin stand. Das ist sprachlich herausgenommen worden, eine sehr unkluge Entscheidung, wie ich finde, weil damit ein wenig noch mehr Verunsicherung entstanden ist. Wird das Passivhaus jetzt auch gefördert? Ja, es wird gefördert, nach wie vor, wie die Effizienzhausstufen auch. Wir haben uns trotzdem entschlossen, dann ein weiteres Signal zu setzen, zu sagen, wer ein Passivhaus baut, der kriegt selbst von uns, wir sind wirklich kein finanzstarker Verein, kein großer Verein, aber wir tun alles dafür, die Förderung auf allen Ebenen, sprachlichen und sonstigen Ebenen, herbeizuführen, kriegt auch von uns einen Zuschuss. Er muss nur das kleine Formular ausfüllen auf der Seite, uns die grundlegenden Informationen, das heißt das PHPP-Berechnung, also so wie man das Passivhaus berechnet, zur Verfügung stellen, muss sagen, wann es angefangen wurde zu planen und zu bauen und wenn es fertig ist. Und dann kriegt er für sein Haus 500 Euro Zuschuss. Richtig, 500 Euro sind bei einer Gesamtsumme von, keine Ahnung, einer 500.000 oder was immer so ein Haus dann am Ende kostet, sicherlich nicht ausschlaggebend. Wir erwarten auch nicht, dass wegen der 500 Euro jetzt jemand entscheidet, ja, ich hätte eigentlich ein NFHs gebaut, aber jetzt werde ich es auch auf Passivhaus-Standard bringen. Aber vielleicht ist es ein sprachliches und werbetechnische Maßnahme, die sich ganz gut einbauen lässt in die sonstigen Überzeugungsarbeit, die wir ja als ProPassivhaus uns vorgenommen haben und seit 10 Jahren jetzt machen. Ich glaube, es ist schon ein sehr wichtiges Signal.
Und wer Passivhaus baut oder plant, der tut ja keinem anderen weh. Ne? Es ist ja nicht so, dass man sagt, so, wir bauen Passivhaus und die anderen seid alle blöd. Aber interessanterweise ist es wirklich so polarisierend. Ich glaube nicht, dass es polarisierend ist, wenn man sagt, so, ich baue ein energieeffizientes Haus, ne? Ja. Oder ich mache KfW 55. Aber wer sagt so, ich möchte ein Passivhaus, der sagt, das ist so ein bisschen wie mit Bio-Essen. Boah, du kannst es dir ja wohl leisten, oder? Ich habe heute mit einem geredet, der meinte so, wer nicht Passivhaus baut oder dagegen ist, der hat einfach schlechte Handwerker oder kann nicht richtig planen. Deswegen motzen die rum. Was denkst du? Ich meine, du wirst so oft angemault, sowohl digital als, ich weiß gar nicht, wirst du auch normal, 1:1, sagen da auch Leute zu dir, mein Gott, was ist denn das für ein Schwachsinn mit Passivhaus oder passiert das nur über Social Media?
Also mir passiert es tatsächlich verbal nie, ja, ist noch nie passiert. Und auf Social Media, muss ich zugeben, habe ich auch ganz wenig Anfeindungen bisher erlebt. Also insofern will ich das etwas relativieren. Allerdings, wir machen das jetzt, also ich plane jetzt seit 20 Jahren konsequent in Passivhaustechnologie. Alle Häuser der letzten 15 Jahre zumindest sind zertifizierte Passivhäuser. Das sind ein paar hundert. Wir haben uns eigentlich zur Gewohnheit gemacht im Büro, wenn ein neuer Kunde kommt und wir das Gefühl haben, dass er ohnehin versteht, dass Energieeffizienz ein Thema für ihn ist, dass wir über das Passivhaus überhaupt nicht mehr im Detail sprechen, sondern wir bauen einfach Passivhaus. Wir reden über die Qualität, die daraus entsteht, über die zwangsläufig entstehende Qualität. Wir reden natürlich auch über die Kosten, die da entstehen, über die Investitionen, die da zu tätigen sind. Und über die Vorteile, ja, eben zum Beispiel die Behaglichkeit, die Gesundheit, die da entsteht. Über diese Themen reden wir sehr intensiv. neben all den anderen Themen, über die man zu reden hat. Ich meine, es steht immer so groß im Raum, aber wenn man jetzt über ein Haus spricht, über einen Neubau oder eine Sanierung, dann ist das Thema Passivhaus vielleicht 1% der Themen, die es insgesamt zu bereden und zu entscheiden gilt. Also eigentlich müssen wir darüber wirklich nicht reden, sondern einfach nur ein Agreement treffen, dass wir eine gute Bauqualität wollen, dass wir einen guten Baustandard erwarten, dass wir ein gesundes Haus haben wollen. Und damit sind wir sowieso beim Passivhaus. Und wenn es dann noch wirtschaftlich sein soll, sind wir erst recht beim Passivhaus. Denn die Investition, ich lebe ja selbst in einem Passivhaus, das ich sogar saniert habe. Also das ist sozusagen die höchste Stufe der Komplexheit. Die Investition hat sich selbst bei unserer Sanierung innerhalb von 8 Jahren gerechnet gehabt. Also darüber muss ich ja überhaupt nicht mehr nachdenken. Also wenn ich ein wirtschaftliches Produkt auch noch finde, immer wieder bei den Zahlen, muss ich sowieso Passivhaus bauen. Denn nach 8 Jahren werde ich mein Haus nicht aufgeben, sondern das steht da 20, 40, 100 Jahre, keine Ahnung. Also einen viel, viel, viel längeren Zeitraum. Was ja bedeutet, wenn heute jemand schlechter als Passivhaus baut, hat er ja morgen schon wieder einen Altbau. Morgen schon wieder ein Sanierungsgebäude. Das heißt, im Verkaufsfall, immer steht er schlechter da. Auch im eigenen Nutzenfall hat er Nebenkosten, die einfach so hoch sind, über seine ganze Nutzungszeitspanne, sein ganzes Leben lang. Wozu? Ja, also warum nicht? Wir haben 350 Quadratmeter, was Büro mit drin ist. 350 Quadratmeter, dieses Haus zu bewirtschaften für Heizung und so weiter, kostet uns 500 Euro im Jahr. Damit kann ich gelassen in die Zukunft schauen. Wenn ich jetzt das Haus auf NF-Niveau hätte, würden wir 2.500 bis 3.000 Euro im Jahr zahlen. Das heißt, die Differenz jedes Jahr 2.000 bis 2.500 Euro. Jedes Jahr. 10 Jahre lang sind es 25.000. 100 Jahre lang und so lang wird es schon 250.000. Es sind Summen, die da zusammenkommen, ohne Zins und Zinseszins zu rechnen. Also rein wirtschaftlich betrachtet sowieso absoluter Nonsens, was anderes zu machen als ein Passivhaus.
Alle Passivhausplaner argumentieren so wie du, ne? Aber trotzdem ist letztendlich nicht, wird nicht in der Mehrheit Passivhaus geplant. Und jetzt deswegen komme ich nochmal zurück zur Frage, warum nicht? Weil es einfach noch nicht gesellschaftlich anerkannt ist, weil die meisten nicht wissen, dass sie so Vorteile haben. Und trotzdem dieser Hass, also wenn du keinen Hass spürst oder nicht konfrontiert wirst, ist ja super. Ne? Ich habe nur gemerkt bei den Interviews, die ich gemacht habe, dass da immer Kommentare waren mit, das stimmt nicht oder wie heute dieser Post, ne? So mit, es gibt viele Unzufriedene. Kannst du dir da was erklären oder weil du sagst so, nee, weil ich werde damit eh nicht konfrontiert, also beschäftige ich mich damit nicht?
Also ich kann mir das schon erklären, weil wer sind denn die Entscheider? Ja? Der Bauherr ist ja nicht wirklich der Entscheider. Der Bauherr kann ja nur entscheiden aus dem Portfolio, das ihm angeboten wird. So, wo geht der Bauherr hin? Der Endverbraucher, also der Privatbauherr, der geht entweder ins Fertighaus-Center, dort stehen keine Passivhäuser, oder geht zum Bauträger und Bauträger wird den Passivhaus immer meiden. Dann geht er vielleicht noch zum Architekten.
Eine kurze Unterbrechung, aber bei Fertighaushäusern, die Verbände, da gibt es auch einen Verband, jetzt heißt zum Beispiel Blower-Door-Test Pflicht, wenn man da Mitglied sein möchte. Das heißt, die achten schon immer mehr auf Luftdichtung. Es wird schon strenger gehandhabt.
Es wird strenger gehandhabt, weil auch die gemerkt haben, sie haben immer mehr Bauschäden und Probleme und damit können sie da etwas dagegen arbeiten. Aber der Bauträger, hatte ich gesagt, nicht der Fertighaushersteller, der Bauträger, der wird es immer vermeiden, weil es für ihn einfach mehr Aufwand bedeutet und er keine... Das ist aber an einer kurzfristigen Rendite interessiert. Der ist ja nicht an einer Betrachtungsweise über einen längeren Zeitraum interessiert. Und der Architekt, zu dem als dritte Möglichkeit der Endverbraucher geht, der muss auch mehr investieren an Zeit und an Wissen, wenn er ein Passivhaus. Das heißt, die drei Ansprechpartner, aus denen der Bauherr eigentlich entscheiden kann, haben eine hohe Motivation, sich nicht der Komplexität, der Planungsintensität eines Passivhauses auszusetzen. Wenn sie ungerechtfertigterweise, aber darüber wird ja oft nicht geredet, nicht bereit sind, ihrem Kunden wirklich das Beste zu verkaufen auf lange Sicht. Auf eine Sicht von 10, 20 oder länger Jahren.
Das heißt, eure Aufgabe ist, oder für die Menschen, die sagen, so, wir wollen Passivhaus nach vorne bringen, ist jetzt einfach auch innerhalb der Branche aufzuklären. Also an die Multiplikatoren ranzugehen und sagen, hey, habt keine Angst, es tut nicht weh, ihr könnt auch davon profitieren.
Ja, genau. Und das tun wir ja auch. Wir haben da ja auch wirklich schon Erfolge erzielt. Also ich bin jetzt zum Beispiel nächste Woche in Münster eingeladen von der Wohnungsbaugesellschaft. So war ich schon bei vielen anderen Wohnungsbaugesellschaften, auch in Mannheim und so, wo ja mein Büro ist. Da haben wir überall jetzt über längere Zeit hinweg eigentlich das breite Verständnis erweckt, also bei den Institutionellen, ja, und die haben ja nun auch ein riesiges Portfolio zu bedienen, das breite Verständnis erreicht, ja, wir müssen eigentlich nicht mehr drüber reden, ja, das Passivhaus ist unter allen Aspekten betrachtet die bessere Lösung. Der Endverbraucher ist auch meiner Meinung nach schon lange auf dem Weg dahin. Aber wie gesagt, er hat so diese drei Schwerpunkte an Ansprechpartnern und dort sind halt die wirtschaftlichen Interessen des kurzfristigen Verdienstes, die sind noch vordergründig. Ja. Und wir haben natürlich die politische Aufgabe noch zu erledigen. Also die Grünen haben das ja im alternativen Klimapaket drinstehen, Neubau-Passivhaus, überhaupt keine Diskussion. Aber im aktuellen Klimapaket, der GroKo, ist halt verankert die NF. Ja. Und die NF ist deshalb dort verankert, weil ja, die Lobbyarbeit eben von den großen Baukonzernen immer noch eben auf diese kurzfristige Betrachtungsweise zielt und auf die etwas, man muss schon auch anerkennen, wenn ich möchte, dass im Bauen Qualität entsteht, dann reicht es nicht, dass ich mir das wünsche, sondern das muss ich ja auch erzeugen können. Und wir haben am Bau Fachkräftemangel, und zwar erheblich. Und wir haben eine extreme Unterqualifiziertheit. Und mit dieser Unterqualifiziertheit und Fachkräftemangel einen hohen Qualitätsstandard zu erfüllen, ist nicht schwer, das ist extrem schwer. Und das ist eine Aufgabe, die ist kaum zu bewältigen. Und da muss man auch eine Motivation haben. Also da muss man einfach auch, das muss man wirklich wollen.
Konzern ist ein gutes Stichwort. große Gebäude, ne? Bürokomplexe, die haben alle eine Lüftungsanlage und da ist wirklich, wird auf die Luftdichtung, muss geachtet werden, damit das Ganze funktioniert. Das heißt, das ist ja schon Richtung, geht Richtung Passivhaus. Und es sind ja Riesenbauträger, die solche Sachen bauen. Das heißt, da ist schon was da. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass die Konzerne natürlich, jeder letztendlich möchte sein Geld verdienen. Das heißt, es ist da schon eine Tendenz. Es ist halt nur noch nicht weit verbreitet in den kleineren Gebäuden. Das ist doch das Spannende, oder? Weil die haben es erkannt, große Gebäude muss mit Lüftungsanlage, muss luftdicht sein und vielleicht ist ja nur noch ein kleiner Schritt, der fehlt.
Also umso größer die Gebäude, unabhängig von der Nutzung, umso einfacher ist es ohnehin, die Energieeffizienz zu steigern, weil Hülle zu Volumen ist eins der maßgebenden Kriterien. Also ein großes Gebäude ist automatisch leichter zum Passivhaus zu bringen als ein kleines Gebäude. Also kleines Gebäude ist eben so ein freistehendes Einfamilienhaus, ist die schwierigste Aufgabe, um das Passivhaus zu realisieren. Interessanterweise sind die meisten Passivhäuser in Stückzahl gesehen die kleinen Einfamilienhäuser. Warum? Weil die Bauherren natürlich eine andere Sichtweise haben. Der Investor, der ein Bürogebäude baut, der ist vielleicht nicht mal selbst Nutzer. Selbst wenn er selbst Nutzer ist, dann hat er Betrachtungsweisen, die gehen kaum über 10 Jahre hinaus. Wenn er Vermieter ist, ist es noch spontaner. Ja? Da will er einfach das Ding möglichst voll vermietet haben, einen guten Mietzins erreichen. Die letzten 3-4% interessieren ihn dann nicht, ja? Also ob er dann längerfristig. Also das ist eine schwierige Ausgangslage. Aber auch bei den Investoren, also einer der größten Bauinvestoren ist der Groma, aus Leipzig, der jetzt auch seit 2 Jahren nicht überraschend für mich nur noch unterwegs ist und nach Projekten sucht. Er macht sehr viele Sanierungen nach Projekten sucht, die er auf Passivhausstandard bringen kann. Warum macht es so ein Mensch, der sich das Bauen nur ausgesucht hat, um Geld zu verdienen? Der macht es, weil er verstanden hat, dass er mit bester Qualität immer noch das meiste Geld verdienen kann. Also es gibt keinen Grund, auch für mich erkennbar, keinen Grund, warum man nicht motiviert sein sollte, also ob es ums Geldverdienen geht, um die Bauqualität geht, qualitativ hochwertige Nutzung geht. Die Antwort heißt Passivhaus.
Vielen Dank. Und wie das mit der Förderung von 500 € und pro Passivhaus aussieht, sehen Sie auf der Pro-Passivhaus-Seite.